ein Sunnehus-Podcast zum Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leo Nauer.
Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir schauen uns heute mal was an, das wir ja alle ständig tun, aber selten wirklich drüber nachdenken.
Mhm.
Wie hängen eigentlich unser Atem, unsere Stimme, ja unsere Sprache und sogar unser aufrechter Gang zusammen?
Genau, das ist ein riesiges Feld.
Absolut. Und wir stützen uns dabei auf Auszüge aus einem Text, der genau das versucht zu beleuchten. Atem, Stimme, Sprache und aufrechter Gang.
Ein spannender Titel schon mal.
Finde ich auch. Also, was wir heute vorhaben, ist, mit dir zusammen zu entdecken, wie diese ganz fundamentalen menschlichen Dinge reden, klingen, atmen, stehen, wie das alles ein unglaublich verwobenes System bildet.
Eben nicht getrennt voneinander?
Gar nicht, nee. Es geht darum zu verstehen, wie Körper und Geist hier wirklich zusammenspielen, sich bedingen und was das, naja, über uns selbst aussagt.
Das Unsichtbare im Sichtbaren sozusagen.
Genau. Und gleich am Anfang, da stolpert man über ein Zitat von Martin Luther. Der Atem ist eine Leuchte des Herrn, sie durchspäht alle Kammern des Leibes.
Wow, das ist stark.
Ja, oder? Klingt fast schon mystisch. Aber es deutet an, wie tief diese Verbindung wohl geht. Lass uns da mal genauer reinschauen.
Gerne.
Also, erste Frage. Was macht uns Menschen eigentlich so besonders im Vergleich zur Tierwelt? Der Text nennt da zwei Dinge ganz klar.
Ja.
Unsere komplexe Lautsprache und den aufrechten Gang. Und beides soll ganz eng mit unserem Innenleben, also Denken, Fühlen, Wollen, verknüpft sein.
Okay, das leuchtet ja erstmal ein.
Ja, unsere Haltung, dieses Aufrechtsein, das spiegelt wohl unseren Willen wider, unsere Präsenz. Und die Sprache, na klar, damit drücken wir ja aus, was in uns so vorgeht. Gedanken, Gefühle.
Absolut. Und das Spannende ist ja die These im Text, dass der aufrechte Gang sogar die Voraussetzung war für unsere differenzierte Sprache.
Die Voraussetzung? Mhm. Wie das?
Naja, stell dir das mal vor, indem wir uns aufgerichtet haben, wurden die Sprechorgane, also Kehlkopf, Mundraum, die wurden quasi von der reinen Nahrungsaufnahme und, sagen wir mal, Erdgebundenheit befreit.
Ah, verstehe. Die waren dann frei für was anderes.
Genau. Frei, um sich auf die Lautbildung zu spezialisieren. Und die Quelle geht da sogar ziemlich weit.
Ach ja?
Sagt, Sprache ist nicht nur eine Weiterentwicklung von Tierlauten, sondern quasi eine Gabe aus höheren Welten.
Puh, okay. Das ist schon eine Ansage.
Ja, fast wie ein Ausdruck eines übergeordneten Prinzips. Das ist natürlich eine spezifische Sichtweise des Textes, muss man klar sagen.
Klar. Eine Gabe aus höheren Welten. Aber der Umkehrschluss, der leuchtet irgendwie ein, oder? Der Text erwähnt ja auch, dass Menschen, die körperlich Probleme mit der Aufrichtung haben, dass die oft auch Schwierigkeiten beim deutlichen Sprechen entwickeln.
Ja, das beobachtet man. Die Haltung beeinflusst die Resonanz, die Atemführung.
Und auch dieses Ding mit der Begeisterung. Ohne innere Beteiligung klingt das Gesagte schnell hohl leer.
Genau das ist der Punkt. Sprache ist eben nicht nur Technik. Sie braucht Seele, sie braucht Geist, so die Argumentation. Sie macht uns eben nicht nur zu körperlichen, sondern auch zu geistigen Wesen.
Verstanden. Okay, und wie passt jetzt der Atem da rein? Der scheint ja so der heimliche Star in diesem ganzen Zusammenspiel zu sein.
Das ist er definitiv. Also der Text beschreibt den Atem als das Element, das in alles Aufrichtung, Stimme, Sprache ganz fundamental eingewoben ist.
Eingewoben? Schönes Bild.
Ja, ohne ihn geht buchstäblich nichts. Und er ist unglaublich anpassungsfähig. Er reagiert ja sofort auf Stress, Freude, Anstrengung, Entspannung.
Stimmt.
Und wird gleichzeitig von all diesen Zuständen geformt. Er ist also nicht nur der Motor, sondern auch ein sehr feiner Seismograph unseres inneren und äußeren Lebens.
Also gleichzeitig Mittler und Spiegel. Und die Stimme. Die ist ja nun ganz direkt an den Atem gekoppelt.
Richtig. Die Stimme wird in der Quelle als eine Kreation des Atems bezeichnet. Der ausströmende Atem, der wird durch die Stimmbänder in Schwingung versetzt.
Mhm.
Und dann im Mund- und Rachenraum zu Vokalen und Konsonanten geformt. Worte sind demnach komplexe Schwingungsmuster, getragen vom Atem.
Und nicht nur körperlich beeinflusst.
Nein, eben nicht nur. Was hier besonders faszinierend ist, die Quelle betont, dass auch unsere seelischen Schwingungen, also Gefühle, Gedanken, den Klang unserer Stimme prägen.
Weil sie den Atemfluss direkt beeinflussen.
Genau, deswegen. Der Atem reagiert ja auf Gefühle, wird flacher, tiefer, schneller, langsamer. Und das hört man dann eben in der Stimme.
Das heißt, diese Aussage im Text, die Stimme ist das Tor zum Wesen des Menschen, die ist dann durchaus wörtlich zu nehmen.
Aus Sicht des Textes, ja. Dass man an der Stimme hören kann, wie jemand drauf ist, ob da Harmonie herrscht oder eher Disharmonie.
Jeder hat also seinen eigenen Klang.
Genau. Durch den individuellen Atemfluss, den Körperbau, hat jeder Mensch einen einzigartigen Stimmklang, einen Grundton sozusagen. Und dieser Ton transportiert unbewusst ganz schön viel.
Der Text gibt ja auch Beispiele. Piepsstimme, tonlose Stimme.
Ja, die sind recht kakativ, klar. Eine Piepsstimme könnte auf mangelndes Selbstvertrauen hindeuten, so die Idee. Eine tonlose Stimme auf fehlende Energie, eine leise auf Unsicherheit, eine schrille vielleicht auf einen unbewussten Kampf um Aufmerksamkeit.
Das sind natürlich schon starke Verallgemeinerungen.
Absolut, das muss man mit Vorsicht genießen. Aber die Tendenz, dass die innere Verfassung hörbar wird, die ist ja kaum zu leugnen, oder?
Das stimmt schon. Und wie funktioniert das rein technisch? Was macht die Stimme?
Also physiologisch gesehen ist die Stimme Teil der Ausatmung. Das Zusammenspiel von Zwerchfell.
Das ist ja dieser große Atemmuskel.
Genau. Das wird im Text als das Zentrum der Wortbildung bezeichnet. Zuständig für Klangfarbe und Melodie. Dann der Kehlkopf mit den Stimmbändern, der den Atemstrom zu Lauten moduliert.
Und der ganze Körper schwingt mit.
Ja, der Körper ist der Resonanzraum. Was wir hören, ist letztlich es schwingende Luft, geformt durch unseren Körper. Und die Kehle, dieser Ort der Stimmbildung, ist ja auch sprichwörtlich der Punkt, wo es einem bei Angst oder Schock die Stimme verschlägt.
Mhm.
Die Quelle nennt das auch erwürgende Gedanken, die den Atemfluss blockieren können.
Aber interessant ist doch, dass der Text auch sagt, die Haltung und Ausstrahlung zeigen trotzdem, ob das Wort beseelt ist. Selbst wenn die Kehle belegt klingt.
Ja, genau. Es geht also nicht nur um den perfekten, glatten Klang.
Sondern um die Stimmigkeit.
Richtig, um die Stimmigkeit des Gesamtausdrucks. Ist da eine innere Überzeugung, eine Präsenz spürbar, auch wenn die Stimme vielleicht gerade kratzt oder belegt ist? Das spüren wir ja oft intuitiv.
Die Aufrichtigkeit schwingt mit.
Genau, die innere Haltung schwingt mit. Selbst wenn der Klang mal beeinträchtigt ist.
Okay. Wenn also der Atem die Stimme formt, wie entstehen dann die Worte selbst? Der Text bringt hier ja diesen Begriff Logos ins Spiel.
Ja, Logos. Dieser altgriechische Begriff, der ja sowohl Wort als auch Sinn oder Vernunft bedeutet.
Mhm.
Der Text verwendet ihn, um anzudeuten, dass im gesprochenen Wort eine tiefere formgebende Kraft mitschwingt. Fast so, als wäre Sprache nicht nur reine Kommunikation, sondern auch ein, naja, schöpferischer Akt.
Und das Denken hängt auch damit zusammen. Logik von Logos.
Exakt. Die Logik, unser strukturiertes Denken, hat ihren Ursprung ja auch im Logos, im Wort. Die Fähigkeit zu sprechen und die Fähigkeit zu denken, die entwickeln sich parallel. Das ist ja auch bei Kindern gut zu beobachten.
Und der aufgerichtete Körper ist dafür das Instrument, habe ich das richtig verstanden?
So argumentiert die Quelle, ja. Nur der aufgerichtete, frei schwingende Körper kann dieses feingestimmte Instrument sein, das unser Innerstes durch Sprache zum Ausdruck bringt.
Und der Sprechvorgang selbst, wie beschreibt der Text das?
Das ist auch spannend. Also zuerst ist da ein Gedanke, ein Gefühl. Dann suchen wir die passenden Worte dafür. Oft in einer kleinen Atempause nach der Einatmung, die sozusagen den Impuls oder die Situation aufgenommen hat.
Okay.
Und dann artikulieren wir diese Worte mit der Ausatmung.
Gibt's da auch was zur Gehirnaktivität? Das finde ich ja immer spannend.
Ja, der Text erwähnt eine interessante Theorie dazu. Ob die wissenschaftlich heute noch so 1:1 haltbar ist, sei mal dahingestellt. Aber die Idee ist, beim Einatmen, dem Aufnehmen, ist eher die rechte, ganzheitlich wahrnehmende Gehirnhälfte aktiv.
Die intuitive Seite quasi.
Sozusagen. Und beim Ausatmen und Formulieren dann die linke, die sprachlich-analytische Seite. Ein interessantes Bild für den Prozess, finde ich.
Auf jeden Fall.
Wichtig ist auch die Erkenntnis, jedes Wort ist ein ganz spezifisches Bewegungsmuster. Für die Atemmuskulatur und die Sprachorgane, Zunge, Lippen, Gaumen. Man kann das fast schon im Körper spüren, bevor es überhaupt hörbar wird.
Und das nutzt man auch.
Ja, das wird ja auch therapeutisch genutzt. Denk an Sprachgestaltung, Stimmtherapie. Oder auch im Qigong gibt es ja Methoden mit Lauten, die gezielt eingesetzt werden.
Du sprichst die Laute an. Da geht der Text ja wirklich sehr, sehr detailliert auf Vokale und Konsonanten ein. Vielleicht fast schon zu detailliert.
Es ist in der Tat sehr ausführlich, ja. Die Kernaussage ist aber eigentlich, Vokale werden als die Träger des Gefühls gesehen, des reinen Klangs. Und sie sollen in unterschiedlichen Körperbereichen Resonanz erzeugen.
Zum Beispiel?
Naja, das A wird mit Öffnung und dem Brustraum assoziiert, soll Verspannungen lösen. Das E eher mit dem Hals, horizontale Weite. I bringt Vertikalität, Streckung zum Kopf hin.
Und U und O?
U wird dem Urgrund zugeordnet, dem Becken, für Urvertrauen und Verwurzelung. Und O ist die Mitte, Oberbauch oder Brust, bringt Wärme, Rundung, Allverbundenheit, denk ans Um-Mantra.
Okay, das ist ja fast schon esoterisch.
Ja, das hat schon eine sehr spezifische, fast meditative Interpretation im Text. Die Konsonanten dagegen, die geben Struktur, Form, Impulse. Sie formen den Klangstrom der Vokale und brauchen mehr Atemluft, den ganzen Rachenraum.
Die Idee dahinter ist also, die Laute, die wir formen, die formen irgendwie auch uns zurück.
Genau das legt der Text nahe. Das ist eine ziemlich faszinierende Vorstellung, finde ich. Dass die Bausteine unserer Sprache nicht nur Bedeutung transportieren, sondern auch eine physische und emotionale Resonanz in uns erzeugen.
Ob man nun an die genaue Zuordnung von A zur Brust glaubt oder nicht.
Richtig. Die Details der einzelnen Vokale sind vielleicht weniger wichtig als dieses Grundprinzip der Wechselwirkung.
Okay. Das schließt ja wunderbar den Kreis zurück zur Aufrichtung, oder? Die ja nicht nur Sprache ermöglicht hat, sondern selbst ein Ausdruck ist.
Exakt. Die Aufrichtung ist ja das, was uns Menschen unsere so charakteristische Gestalt gibt. Unseren Platz zwischen Himmel und Erde, sozusagen.
Sie hat die Hände freigemacht.
Genau, für Werkzeuge, was wiederum die Gehirnentwicklung beflügelt hat. Und denk mal an die Entwicklung eines Kindes. Vom Liegen, zum Krabbeln, zum Stehen und Laufen.
Wahnsinn eigentlich, dieser Prozess.
Das ist wie eine kleine Wiederholung der Evolution im Schnelldurchlauf. Ein ständiges Austarieren gegen die Schwerkraft, ein Finden des eigenen Standpunkts in der Welt. Immer wieder neu.
Und wie genau hängt das jetzt nochmal direkt mit dem Atem zusammen? Richtet uns der Atem auf? Oder wie war das?
Der Text sagt ganz klar, ja, der Atem trägt die Aufrichtung. Eine tiefe, freie Atmung hilft uns, uns innerlich und auch äußerlich aufzurichten. Sie gibt uns Spannkraft.
Und umgekehrt?
Umgekehrt befreit die aufrechte Haltung die Atmung. Sie macht sie effizienter, der Brustkorb kann sich besser weiten, es gibt Raum. Man spricht da von einer Atemwelle.
Atemwelle.
Ja, die idealerweise vom Scheitel bis zur Sohle durch den Körper schwingt und dabei die Wirbelsäule flexibel hält. Und diese Flexibilität ist entscheidend.
Wofür genau?
Naja, für Beweglichkeit natürlich, aber auch für die Organfunktion und sogar für den Ausdruck von Gefühlen. Ein eingeschränkter Atem führt oft zu muskulärer und faszialer Versteifung, gerade im Rückenbereich. Kennen ja viele.
Oh ja. Also ist unsere Körperhaltung tatsächlich ein direkter Spiegel unseres seelischen Zustands? Dieses Aufrichtigsein im doppelten Sinn?
Ja, der Text betont diese Doppeldeutigkeit sehr stark. Unsere Haltung zeigt, wie wir im Lot sind, körperlich und seelisch. Jede Abweichung davon kostet ja auch Kraft, Energie, führt zu Verspannungen.
Und wenn das innere Gleichgewicht gestört ist?
Dann kann sich das auch körperlich äußern. Der Text nennt das Beispiel, sich und anderen etwas vorlügen. Das kann sich als Unsicherheit in der Haltung oder sogar als Schwindelgefühl zeigen.
Interessant.
Die Aufrichtung ist also ein lebenslanger Balanceakt. Zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Stabilität und Flexibilität. Sie macht uns aber eben auch verletzlich. Rückenschmerzen sind ja eine Volkskrankheit, oft stressbedingt.
Das heißt, wir brauchen beides. Körperliche Aufrichtung und seelische Aufrichtung. Haltung bewahren, im doppelten Sinn des Wortes.
Genau das ist die Botschaft. Körperliche Haltung, geistige Aufrichtung und charakterliche Aufrichtigkeit sind laut dieser Quelle untrennbar miteinander verbunden.
Wohin wir den Kopf halten, bestimmt den Blick.
Ja, klar. Und offen oder eher trüb und gesenkt. Und der Rücken als Symbol. Rückgrat haben, Rückgrat brechen, einen Knacks bekommen. Die Sprache ist da ja extrem bildhaft und weiß das eigentlich schon.
Am Ende fasst der Text das ja alles unter dem Begriff Leib zusammen. Was ist damit genau gemeint? Das ist ja mehr als nur der physische Körper, oder?
Und hier die gelebte Einheit von Körper, Seele und Geist. Es ist die ganze Person, die sich im Körper ausdrückt, die unsere individuelle Gestalt, unser Sein in der Welt ausmacht.
Also nicht nur die Hülle?
Nein, eben nicht nur die physische Hülle, sondern das beseelte Ganze. Und der Atem wird als das Medium beschrieben, in dem diese Menschwerdung, dieses Sich-Ausdrücken im Leben ja stattfindet, in der Zeit.
Also keine Trennung von Körper und Geist, wie wir das ja oft denken? Sondern ein ständiges Miteinander, verwoben, verbunden durch den Atem.
Richtig. Der Atem ist die verbindende, die ausgleichende Kraft. Er verbindet innen und außen, oben und unten. Er schafft Austausch. Ilse Mittendorf, eine sehr bekannte Atemtherapeutin, wird ja zitiert mit: Atem ist Urbewegung und damit unmittelbares Leben.
Urbewegung?
Ja. Unsere Haltung und unser Atem sind also nichts Statisches, sie sind Ausdruck unseres lebendigen Seins, unseres Wirkens in der Welt. Sie beeinflussen sich ständig gegenseitig.
Und beeinflussen auch unsere Aufrichtigkeit im Kontakt?
Absolut. Denk doch nur mal dran, wie sich bei starken Emotionen, Wut, Angst, Freude, sofort die Muskelspannung und der Atemrhythmus ändern. Und damit eben auch die Haltung, der ganze Ausdruck. Das ist ja unmittelbar.
Okay, wow. Wenn wir das jetzt alles mal so zusammennehmen. Die zentrale Erkenntnis aus dieser Quelle ist also, dass Atem, Haltung, Stimme und Sprache wirklich keine getrennten Abteilungen sind.
Überhaupt nicht.
Sondern ein unglaublich fein justiertes System, das unseren gesamten Zustand körperlich, seelisch, geistig widerspiegelt und eben auch aktiv beeinflusst.
Genau.
Sie zeigen, wer wir sind und wie wir, ja, buchstäblich im Leben stehen.
Und das führt uns doch zu einer ziemlich spannenden Frage, die du vielleicht mal für dich mitnehmen kannst.
Ja.
Wie bewusst nimmst du eigentlich deine eigene Haltung wahr? So im Alltag, wenn du gehst, sitzt, sprichst. Und was erzählt deine Stimme über dich, mal ganz jenseits der Worte, die du wählst?
Gute Frage.
Die Quelle legt ja nahe. Wenn wir uns unseres Atems bewusster werden, dann können wir nicht nur unsere Stimme und Haltung vielleicht positiv verändern, sondern eventuell auch unsere innere Stimme klarer hören. Und da schließt sich der Kreis zur Aufrichtigkeit, ja vielleicht authentischer kommunizieren.
Könnte also ein achtsamerer Atem unser Stehen und Sprechen in der Welt tatsächlich verwandeln?
Das ist der Gedanke zum Weiterdenken. Eine Möglichkeit, die der Text aufzeigt. Etwas, das vielleicht nachklingt.
Ein schöner Abschlussgedanke. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung. Danke, dass du dich mit uns auf dieses, ja doch sehr vielschichtige Thema eingelassen hast.